Willkommen zurück zu The Deep Dive. Und heute tauchen wir ein in eine wirklich, ja, man kann schon sagen, ungewöhnliche Entwicklung. Und zwar mitten im Herzen der politischen Macht.
Ja. Yeah.
Also stellen Sie sich vor, Starlink, der Satelliteninternetdienst von Elon Musk, direkt im Weißen Haus installiert. Klingt erstmal, ja, etwas überraschend. Und genau das schauen wir uns heute mal genauer an.
Ja, absolut. Für diesen Deep Dive hier haben wir uns Berichte vom 18. März 2022 angeschaut, die genau diese Installation und die Fragen, die sich daraus ergeben, beleuchten.
Genau, darum geht's. Wir wollen versuchen, das alles so ein bisschen zu entfernen. Warum wurde das gemacht?
Ja.
Welche Überlegungen stecken dahinter? Und was könnten so die potenziellen Folgen sein? Unser Ziel ist es wie immer, dass Sie nach diesem Deep Dive hier schnell die wichtigsten Infos haben und sich dann selbst eine Meinung bilden können.
Genau.
Fangen wir doch mal mit der Installation selbst an. Starlink ist also tatsächlich im Weißen Haus implementiert worden, zumindest den Berichten zufolge.
Ja, genau. Also es ist wohl im gesamten Areal des Weißen Hauses implementiert worden. Und was hier besonders auffällig ist, es ist eine sehr spezielle Konfiguration, die da gewählt wurde, um die ja schon bekannten Probleme mit der Internetverbindung im Weißen Haus zu beheben. Und das ist ja schon mal interessant, ne? Dass das Weiße Haus da anscheinend solche Schwierigkeiten hat.
Ja, man würde ja denken, so ein Zentrum der Macht und so weiter, da ist die Technik auf dem neuesten Stand.
Ja.
Aber anscheinend gab es da ja wirklich anhaltende Probleme mit dem Mobilfunkempfang in bestimmten Bereichen, überlastete Wi-Fi-Netzwerke und so weiter.
Ja.
Und da soll Starlink jetzt Abhilfe schaffen.
Genau.
Aber nicht auf die klassische Art und Weise mit so einer Satellitenschüssel auf am Dach, sondern...
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also, statt dieser typischen direkten Verbindung über Satellitenschüsseln nutzt diese Installation hier ein Rechenzentrum außerhalb von Washington DC und greift auf bestehende Glasfaserkabel zurück. Also quasi eine indirektere Methode, um das Ganze da zu integrieren.
Aha, okay.
Wahrscheinlich, um es auch unauffälliger zu gestalten.
Okay, und wie wurde das jetzt offiziell kommentiert?
Also, die Sprecherin des Weißen Hauses, Caroline Leavitt, die hat erklärt, dass die Bereitstellung von Starlink eine Spende sei, um die Wi-Fi-Konnektivität auf dem Gelände zu verbessern. Klingt erstmal ja nach einer rein technischen Verbesserung.
Klingt erstmal harmlos.
Ja.
Aber es gab ja auch wohl eine Überprüfung der Installation durch einen Juristen des Büros, des Rechtsberaters des Weißen Hauses, speziell im Hinblick auf ethische Aspekte.
Genau, das ist richtig. Allerdings haben ehemalige Beamte der Biden-Administration darauf hingewiesen, dass normalerweise solche technologischen Beiträge einer formellen Genehmigung durch leitende Beamte des Weißen Hauses und der General Services Administration, kurz GSA, bedürfen.
Mhm.
Und hier scheint es da möglicherweise Unklarheiten oder Unstimmigkeiten gegeben zu haben.
Das wirft natürlich Fragen auf, ne? Also eine Spende dieser Art und Größenordnung von so einem prominenten Unternehmer.
Ja.
Da fragt man sich natürlich schon, welche Beweggründe stecken dahinter. Und welche potenziellen Auswirkungen könnte das Ganze haben?
Ja, absolut. Also ich denke, diese Situation beleuchtet auch so ein bisschen diese zunehmende Verflechtung von großen Technologieunternehmen mit der Regierung.
Ja.
Ne? Also wo sind da eigentlich die Grenzen?
Ja, genau.
Wo verschwimmen die so zwischen öffentlichem Dienst und privaten Interessen?
Ja.
Das ist, glaube ich, eine wichtige Herausforderung für die Aufrechterhaltung einer unparteiischen Regierungsführung.
Und gerade im Hinblick auf Elon Musk, der ja nicht nur der Chef von Starlink ist, sondern auch als unbezahlter Berater des Weißen Hauses tätig war mit dem Titel Sonderregierungsangestellter.
Okay.
Vielleicht sollten wir das erstmal kurz erklären. Was bedeutet das eigentlich?
Ja, gerne. Also, ein Sonderregierungsangestellter, das ist eine Art Berater, der auf temporärer Basis für die Regierung arbeitet. Und diese Rolle, die kann eben spezifische ethische Verpflichtungen mit sich bringen, gerade weil diese Personen in offiziellen Funktionen für den Staat tätig sind, auch wenn sie nicht fest angestellt sind. Und im Fall von Musk wirft das natürlich die Frage auf, inwieweit seine gleichzeitige Rolle als Unternehmenschef und eben Regierungsberater die Unabhängigkeit einer solchen Spende beeinflussen könnte.
Okay. Und zurück zum Genehmigungsprozess. Wenn die üblichen Wege über den CIO des Weißen Hauses und die GSA nicht eingehalten wurden, dann kann man sich ja fragen, ob diese Spende möglicherweise versucht hat, diese formalen Prüfungen zu umgehen.
Ja.
Welche Nachteile hätte denn so eine Vorgehensweise?
Naja, also diese Genehmigungen, die sind ja nicht ohne Grund da. Die dienen ja dazu, dass alle technologischen Implementierungen den Sicherheitsstandards entsprechen. Dass keine unkalkulierbaren Risiken da sind. Dass das Ganze im Einklang mit den Interessen der Regierung steht. Und wenn dieser Prozess umgangen wird, dann könnten natürlich potenzielle Schwachstellen oder unvorhergesehene Konsequenzen übersehen werden.
Und Stichwort Sicherheit. Cybersicherheitsexperten, die haben ja auch so einige Bedenken geäußert, wenn man so etablierte Infrastruktur durch neue Netzwerktechnologie ersetzt. Das ist ja auch immer so ein bisschen ein Risiko.
Genau.
Jake Williams, Experte auf dem Gebiet, hat das ja auch als super selten bezeichnet und darauf hingewiesen, dass jede neue Technologie potenziell einen neuen Angriffspunkt für Cyberbedrohungen darstellen kann. Mhm. Und das ist natürlich schon brisant, wenn es so sensible Kommunikation innerhalb des Weißen Hauses geht.
Ja, absolut. Also ich glaube, was hier so ein bisschen faszinierend ist, ist diese Abwägung, ne?
Ja.
Also auf der einen Seite der Wunsch nach besserer Konnektivität, aber auf der anderen Seite eben auch die Risiken, die jede neue Technologie mit sich bringt. Die bestehende Infrastruktur, die ist ja wahrscheinlich über Jahre hinweg geprüft und gehärtet worden. Und der Austausch gegen so ein neues System, selbst wenn es von einem renommierten Unternehmen stammt, könnte eben neue Schwachstellen einführen.
Und dann ist ja auch die Frage des Datenzugriffs. Also gibt es Befürchtungen, dass Musk oder Starlink möglicherweise Zugriff auf sensible Regierungsdaten erhalten könnten, wenn die Mitarbeiter den Dienst nutzen?
Ja, das ist eine absolut berechtigte Sorge, ne?
Ja.
Also wer hat letztendlich die Kontrolle über die Daten, die über dieses Netzwerk laufen?
Ja.
Gibt es Möglichkeiten für den Anbieter, diese Daten einzusehen oder zu speichern?
Ja.
Gerade bei so sensiblen Regierungsinformationen sind das natürlich kritische Fragen, die geklärt werden müssen.
Absolut.
Ja.
Und was uns ja direkt zum nächsten Punkt führt, nämlich dem möglichen Einfluss auf Regulierungsentscheidungen.
Ja.
Musks andere Unternehmen wie SpaceX stehen ja auch in regelmäßiger Interaktion mit Bundesbehörden und sind auf deren Entscheidungen angewiesen.
Genau.
Könnte diese Spende die zukünftigen Entscheidungen der Regierung in Bezug auf diese Unternehmen beeinflussen?
Hm.
Besteht da nicht die Gefahr von so einer Art Siedlerübereinkunft?
Das ist so die Question-Frage, die sich da viele stellen. Ne?
Ja.
Also es ist ein klassisches Beispiel für potenzielle Interessenkonflikte. Wenn ein Unternehmen der Regierung einen so großen Vorteil verschafft, könnte das unbewusst oder bewusst zukünftige Entscheidungen beeinflussen.
Ja.
Das ist so eine ganz subtile Ebene, aber gerade deshalb so relevant.
Und dann auch noch diese ungewöhnliche Art der Installation. Also über ein externes Rechenzentrum anstatt der üblichen Satellitenterminals direkt aus einem Dach des Weißen Hauses.
Ja.
Warum dieser Umweg? Das wirft ja auch Fragen nach dem genauen Prozess und den Gründen dafür auf.
Ja, also diese unkonventionelle Methode, die deutet möglicherweise darauf hin, dass es bestimmte Einschränkungen oder Auflagen für die Installation von direkten Satellitenantennen auf dem Gelände gab.
Mhm.
Oder eben, wie schon gesagt, dass diese Konfiguration Vorteile in Bezug auf Bandbreite und Stabilität bietet.
Ja.
Ich glaube, mehr Transparenz seitens des Weißen Hauses und Starlink, was die genauen Gründe für diese spezielle Implementierung angeht, wäre da sicherlich hilfreich, um Spekulationen zu vermeiden.
Kommen wir nochmal konkret auf die Sicherheitsrisiken zurück. Also Experten warnen ja vor potenzieller Gefährdung sensibler Regierungskommunikation.
Genau.
Gab es denn nicht auch einen konkreten Vorfall?
Ja, es gab tatsächlich einen Bericht über einen Vorfall, bei dem Mitarbeiter von SpaceX und X versucht haben sollen, ein Starlink-Terminal auf dem Dach des Weißen Hauses zu überprüfen.
Aha.
Und das hat wohl zu einem Alarm und einer Reaktion des Secret Service geführt.
Oh, okay.
Also schon ein bemerkenswertes Ereignis, das so ein bisschen die Sensibilität dieses Ortes unterstreicht.
Ja, das klingt in der Tat nach einem sehr ungewöhnlichen Zwischenfall. Also da kommt jemand unangemeldet zum Warten oder was auch immer und löst einen Alarm aus. Das zeigt ja auch, wie hoch die Sicherheitsvorkehrungen im Weißen Haus sind. Ne?
Absolut.
Und wie wichtig da klare Kommunikationswege sind.
Ja, und es wirft natürlich die Frage auf, inwieweit die internen Sicherheitsprotokolle des Weißen Hauses da ausreichend auf die Anwesenheit und den Zugriff von Mitarbeitern eines externen Unternehmens vorbereitet waren.
Interessanterweise hat das Weiße Haus diesen Vorfall aber heruntergespielt.
Ja.
Also offiziell heißt es, man betrachte die Angelegenheit nicht als Sicherheitsvorfall oder Sicherheitsverletzung.
Das ist die offizielle Stellungnahme.
Ja.
Es ist aber, glaube ich, verständlich, dass Sicherheitsexperten und Beobachter das Ganze möglicherweise kritischer sehen.
Ja.
Allein die Tatsache, dass so ein Vorfall überhaupt stattgefunden hat, deutet ja schon auf potenzielle Reibungspunkte hin.
Ja, absolut. Kommen wir nochmal zu den Interessenkonflikten von Elon Musk zurück.
Ja.
Also diese Doppelrolle als Chef eines Unternehmens, das von Regulierungsentscheidungen und möglicherweise auch von Bundesverträgen abhängt.
Ja.
Und gleichzeitig als informeller Berater der Regierung, das birgt ja schon einiges an Konfliktpotenzial.
Ja, Kritiker argumentieren eben, dass genau diese Kombination ein inhärentes ethisches Dilemma darstellt.
Ja.
Wie kann man sicherstellen, dass seine Ratschläge als Onder-Regierungsangestellter frei von seinen geschäftlichen Interessen sind? Und umgekehrt, wie beeinflusst seine Nähe zur Regierung die Wettbewerbsbedingungen für andere Unternehmen in seinen Branchen?
Ja.
Das sind so die Fragen, die sich da stellen.
Und die Befürchtung des möglichen Datenzugriffs auf die Kommunikation der Mitarbeiter des Weißen Hauses kommt hier natürlich auch wieder ins Spiel.
Ja.
Und das Ganze wird natürlich noch brisanter dadurch, dass die Beziehung zwischen Musk und der aktuellen Regierung ja nicht immer ganz einfach war.
Genau. Also diese Spende und die damit verbundenen Fragen, die könnten diese ja ohnehin schon komplexe Beziehung zwischen der Regierung und einem der einflussreichsten Technologieunternehmer der Welt weiter verkomplizieren und neue Spannungsfelder schaffen.
Okay, fassen wir vielleicht nochmal die wichtigsten Punkte unseres Deep Dives hier zusammen. Also die Installation von Starlink im Weißen Haus ist eine ungewöhnliche Entwicklung, die zwar potenzielle Vorteile in Bezug auf die Konnektivität bieten mag, aber gleichzeitig erhebliche Fragen in Bezug auf die Umstände der Installation und die potenziellen Implikationen aufwirft.
Ja, genau. Also die einzigartige Implementierung über ein externes Rechenzentrum, die vielschichtige Rolle von Elon Musk als Spender und ehemaliger Regierungsberater, das wirft wichtige Fragen auf hinsichtlich Transparenz, möglicher Interessenkonflikte, der Einhaltung von üblichen Genehmigungsverfahren und so weiter.
Ja, genau. Und das führt uns vielleicht zu einer abschließenden Überlegung für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Inwieweit ist es eigentlich wünschenswert oder riskant, wenn Private-Technologieunternehmen so tief in die kritische Infrastruktur staatlicher Institutionen eingebunden werden?
Mhm.
Welche Kontrollmechanismen braucht es da, um potenzielle Risiken zu minimieren, aber gleichzeitig auch Innovationen zu ermöglichen?
Ja.
Und welche langfristigen Auswirkungen könnte diese Entwicklung auf das Verhältnis zwischen Technologieindustrie und Regierung haben?
Mhm.
Ein spannendes Feld, über das es sich sicherlich lohnt, nachzudenken. Vielen Dank, dass Sie bei dieser Ausgabe von The Deep Dive dabei waren.
Ja, danke fürs Zuhören.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.